Inside Red Bull Bora Hansgrohe, der Podcast von OVB Online zur Tour de France. 3 Wochen begleiten wir mit Ralf Denk, dem Teammanager von Red Bull Bora Hansgrohe, das größte und erfolgreichste Radsportteam Deutschlands, durch die Frankreich-Rundfahrt. Ihr habt Fragen an Ralf Denk? Schickt sie an tobias.ruf@ovbmedia.de. Und jetzt viel Spaß mit der neuen Folge. Tim Merlier gewinnt die 3. Etappe der Tour de France 2025. Mathieu van der Poel bleibt im gelben Trikot. Soweit so gut, aber schwere Stürze überschatten das Rennen. Auch Red Bull Bora Hansgrohe ist betroffen. Holen wir uns die neuesten Infos von Teammanager Ralf Denk ein. Damit hallo und servus Ralf nach Frankreich.
Hallo und schöne Grüße nach Rosenheim.
Ja, in unserem Soundcheck, Ralf, hast du gesagt, kein guter Tag für uns. Nimm uns mit, kurz vor dem Ziel, 2 Stürze in eurem Team. Was ist denn genau passiert und wie geht's den Fahrern?
Ja, wie es den Fahrern geht, also sind rein optisch, kann ich es nur beurteilen, jetzt sind schon ganz schön lädiert. Jordi Moyes und Laurence Petit gingen zu Boden in der Vorbereitung für den Sprint Royal, wie ich gestern gesagt habe. Die sind jetzt am Weg zum Röntgen und dann wissen wir mehr. Also Hautabschürfungen schon massiv. Aber wie gesagt, man will ja auch alles ausschließen und deswegen jetzt zuerst mal zum Röntgen und dann werden wir später am Abend mehr Klarheit haben, wie es weitergeht.
Aber beide sind noch ins Ziel gefahren. Es besteht die Möglichkeit, dass beide die Tour de France fortsetzen können.
Ja, das ist immer wichtig, so hart es klingt. Man darf nicht auf der Straße liegen bleiben oder sich auch nicht einladen lassen in Sanitätswagen, weil dann ist die Tour de France vorbei. Also man muss immer in eigener Kraft über den Zielstrich fahren. Das haben die beiden gemacht, auch wenn das Gesicht sehr schmerzverzerrt war, als sie auch am Teambus angekommen sind. Aber sie sind definitiv in der Zeit, sie sind im Ergebnis und dürfen theoretisch auch morgen weitermachen.
Ja, sind sie gelaufen, hat man gemerkt, weil es können ja Adrenalin ist im Körper. Viele Sportler, die machen dann noch kurz, die sind im Tunnel, die machen noch weiter und kurze Zeit später stellt sich heraus, oh, da ist was Größeres passiert. Wie war denn dein Eindruck, als du sie gesehen hast?
Ja, schwierig. Ich habe schon viele Stürze gesehen und wie du richtig sagst, da ist Adrenalin drin. Und deswegen konnten sie auch alleine jetzt vom Rad absteigen. Aber das Medical Team kümmert sich drum und die sind jetzt, wie gesagt, gerade am Weg zum Röntgen und dann wissen wir sicher mehr.
Wie ist die Gemütslage beim Rest des Teams, im ganzen Staff? Das ist ja wirklich ein bitterer Tag für euch.
Ja, da ist zuerst mal Totenstille. Und auf der anderen Seite ist man auch froh, dass Primož nicht gestürzt ist, dass Florian gut durchgekommen ist. Aber natürlich nichts Schönes und alle hoffen, dass die beiden Betroffenen morgen weitermachen können.
Okay, über mögliche taktische Konsequenzen, wenn Jordi Moyes nicht weiterfahren könnte, das würde ja viel verändern, oder?
Wollen wir jetzt noch nicht drüber nachdenken und wie gesagt, im Radsport, im Speziellen bei der Tour de France, schaut man oft von Stunde zu Stunde und deswegen braucht man da jetzt keinen Speicherplatz im Kopf beanspruchen, weil das kann in einer Stunde schon wieder ein ganz anderes Szenario herrschen.
Ja, wer leider Speicherplatz beanspruchen musste, ist das Team Alpecin De Koninck. Jasper Philipsen, den hat es beim Zwischensprint richtig erwischt. Wir wissen, er ist raus aus der Tour. Die Bilder waren tatsächlich nicht schön. Wie hast denn du die Szene gesehen?
Ja, das würde ich jetzt schon sagen. Das ist ein reiner Rennunfall, dieser Sturz. Einer rutscht aus dem Pedal und dann hat es eine Wellenbewegung gegeben im Sprint. Und Jasper Philipsen war dann schlussendlich der Leidtragende und ging zu Boden richtig hart. Und man hat gesehen, 2 Teamkollegen haben angehalten. Die wurden dann gleich weitergeschickt von der sportlichen Leitung. Also das Teamauto war bei Jasper Philipsen und die Jungs, die wo eigentlich helfen wollten, ihn wieder ranzufahren ans Feld, die wurden von der Alpecin De Koninck sportlichen Leitung gleich weitergeschickt. Das heißt dann oft nichts Gutes. Da war von Moment 1 klar, die Tour ist vorbei für Jasper Philipsen und er kann nicht weitermachen.
Wie brutal ist denn Radsport? Also Alpecin De Koninck, der Start in die Tour de France, Besser ging es ja nicht. Jasper Philipsen gewinnt die erste Etappe, fährt in Gelb. Mathieu van der Poel gewinnt die zweite Etappe, fährt in Gelb. Man könnte meinen, super, alles wunderbar. Und heute passiert denn das? Das nimm uns da auf der emotionalen Ebene mal mit. Man muss ja auch als Teammanager die Dinge ein bisschen rational angehen und man plant und hat Ideen und man merkt, oh, alles läuft super, alles läuft gut, eine Aktion und alles fällt, also nicht alles, aber ein ganz wichtiger Baustein fällt dann plötzlich in sich zusammen.
Ja,
Was löst es dann aus in einem Team?
das ist extrem, weil da liegen quasi Millionen an Gehältern, was wir die Rennfahrer bezahlen, am Asphalt, können nicht weitermachen. Das waren heute sehr, sehr viele Stürze. Das ist nichts Schönes. Das ist auch für unseren Sport nichts Schönes. Für mich dann extrem ärgerlich, wenn ich mal so den Zieleinlauf anschaue. Gut, da war Jordi schon gestürzt, aber der Zieleinlauf, da hat es auch noch mal richtig gekracht bei der 250-Meter-Marke. So wie ich das gesehen habe im Fernsehen, war das weit weg von den Regularien der UCI. Da müssten die letzten 250 Meter gerade ausgehen. Das war nicht. Das Ziel war schwer einsehbar, weil es eben zuerst eine Rechtskurve gab und dann eine Linkskurve. Und auch da müsste man sicherlich nochmal die Frage stellen, war der Zieleinlauf überhaupt wirklich laut Reglement? Meiner Meinung nach nein.
Interessanter Punkt. Jetzt saß ich dann da und du weißt natürlich auch in Vorbereitung auf den Podcast, ich schaue jede Etappe von Anfang bis zum Ende und dachte so, ja gut, heute wird ein recht ruhiger Tag. Und jetzt sitzen wir hier und du sagst, ein extrem bitterer Tag für euch. Über Jasper Philipsen haben wir gesprochen. Ist es denn auf solchen Etappen, wo es so gefühlt jetzt für uns Außenstehende vor sich hin plätschert und dann plötzlich eine Hektik aufkommt, Zwischensprint oder was zu erwarten war, der Zielsprint, ist da die Gefahr höher als in einem Rennen, in dem es von Beginn an mehr oder weniger voll zur Sache geht?
Nee, das würde ich so nicht sagen, weil klar, die Etappe hat halt sehr langsam begonnen. Es war da keine Hektik im Rennen und keiner wollte eigentlich angreifen. Aber solche Tage gibt's. Wenn ich die ersten beiden Tage jetzt halt mir anschaue, die waren so hart von der Streckenführung, aber auch wie sie die Rennfahrer gestaltet haben. Und dann kommt der Montag. Am Montag sind vielleicht nicht ganz so viele Leute da wie am Wochenende. Klar, es ist Tour de France, aber es ist auch vielleicht den Montag ein Stück weit wie in der Arbeitswelt. Und da haben halt die Rennfahrer zuerst mal entschieden, okay, wir lassen die ersten zwei, drei Rennstunden halt mal es etwas gemütlicher angehen. Gekracht hat sie dann eher Richtung Finale. Also da würde ich jetzt nicht sagen, wäre es jetzt von Anfang an wieder volle losgegangen heute, dann wären weniger Stürze passiert. Klar, die Stürze waren halt Teil der Etappe. Den letzten hätten wir vielleicht meiner Meinung nach bei der 250-Meter-Marke vermeiden können, weil das war schon sch echt schwierig für die Rennfahrer, wenn sie 250 Meter vorm Ziel sind und nicht mal das Ziel sehen.
Das heißt, auch bei Pitti und bei Moyes, du sagst, es sind halt dann Rennunfälle, die passieren. Ob die Etappe von Anfang an hektisch ist oder so verläuft, wie es heute verlaufen ist.
Ja, schwierig. Man hat ja gesehen, Remco Evenepoel ist auch noch gestürzt. Der hat sich auch den Arm gehalten. Wir haben heute die Mannschaft geteilt. Drei Jungs oder zwei plus Jordi Mois wollten sich in den Sprint einmischen, den Sprint vorbereiten. Der Rest blieb bei Primož, aber ganz hinten im Feld. Und das ist halt eine sehr, sehr konservative Taktik, die wo wir heute für Primož gewählt haben und auch für Florian, die aus dem Gröbsten rauszuhalten. Wir haben uns ganz hinten im Feld aufgehalten, vielleicht sogar ein Stück weit Abstand zum Feld gehabt. Aber so wie man es jetzt gesehen hat, wie es heute gekracht hat, war es genau die richtige Entscheidung.
Bis wann kann man denn mit Ergebnissen rechnen? Wie schnell denkst du jetzt, es ist 18:37 Uhr in diesem Moment? Bis wann kriegen wir denn Ergebnisse von Jordi Moyes und Lawrence Pitti?
Ja, das Gute ist, dass es quasi ein Röntgencenter gibt, ein Medical Center, gleich am Streckenrand. Also man muss jetzt fürs Röntgen nicht ins Krankenhaus. Man wird da relativ schnell jetzt Klarheit haben. Wir haben noch 1,5 Stunden zurück ins Hotel. Und ja, dann werden die Wunden versorgt. Hoffentlich sind die Wunden oder die Verletzungen ebenso, dass man die Rennfahrer wieder bestmöglich präparieren kann für morgen, für die Etappe. Dass nicht klar ist, dass einer nach Hause muss oder ins Krankenhaus muss, sondern dass es weitergeht. Das Finale, entschieden wird es natürlich erst dann morgen früh vor der Abfahrt zur Etappe. Die Mechaniker werden einiges an Arbeit heute haben, weil es sind ja auch Räder, zwei Räder kaputt gegangen. Ja, es wird ein langer Tag heute noch.
Es wird ein langer Tag. Folgt auf jeden Fall Red Bull Bora Hansgrohe in den sozialen Medien. Da bekommt ihr dann die regelmäßigen Updates und die genaue Lage werden wir dann natürlich in der morgigen Folge besprechen. Ja, Ralf, the show must go on. Sie wird morgen weitergehen und auch hier im Podcast geht sie weiter. Ich will mit dir im Hintergrund heute über ein Interview sprechen, das du vor der Tour de France gegeben hast. Einige haben es gelesen, ich habe es auch auf unseren Seiten gesehen, dass da das Interesse doch recht groß war. Du hast mehr oder weniger Klartext über strukturelle Probleme im Radsport gesprochen. Wir machen das jetzt so, Ralf, ich werf dir die wichtigsten Punkte einfach hin und du darfst sie dann gerne ausführen. Du hast gesagt, es gibt zu viele Events.
Ja, man muss sich das so vorstellen, aus World Tour Team, also als die World Tour ist mit 18 Mannschaften bestückt. Wir sind eine davon. Wir müssen mindestens 27 Rennfahrer unter Vertrag nehmen. Wir können bis zu 30 Rennfahrer unter Vertrag nehmen. Warum brauchen wir so viele Rennfahrer? Weil wir eben so viele Events haben. Das heißt, wir fahren pro Woche oft drei Events zeitgleich. Das heißt, wir fahren ein Rennen in Spanien, in Italien und vielleicht eins in Belgien. Und das ist natürlich massive Logistik und es verwässert auch ein Stück weit das Produkt Profiradsport, weil der Fan, der wohl jetzt vielleicht nicht ganz so nah bei uns im Sport drin ist, der schaut auf Discovery Channel zuerst mal Rennen A an, Rennen B und Rennen C. Und überall fährt unsere Mannschaft und tut sich schwer, das einzuordnen, was ist denn wirklich das wichtige Rennen in dieser Woche. Und ich wäre eher für eine Ausdünnung des Kaders und auch des Kalenders, dass man wirklich ein Produkt hat, wo man sich freut. Ähnlich wie in der Formel 1, da sind auch die Rennen alle 2 Wochen und da werden noch nicht Rennen noch irgendwo reingezwickt, weil das ist eine Verwässerung und eine Verwässerung heißt meiner Meinung nach eine Schwächung des Produkts Profiradsport.
Und erhöht ja auch den Aufwand massiv. Ihr müsst ja auch über Sponsoren Gelder generieren. Je mehr Rennen, je mehr Logistik, umso mehr Kosten.
Klar, jedes Rennen kostet Geld, aber das ist eher ein sekundärer Faktor. Primär ist es, finde ich, eine Verwässerung vom Produkt. Und ich würde mir wünschen, dass man vielleicht den europäischen Kalender etwas entzerrt. Ich würde mir wünschen, dass man neue Märkte erschließt, wie zum Beispiel in Südamerika oder in Nordamerika. Da findet aktuell sehr wenig Profiradsport auf höchstem Niveau statt. Wir haben auch noch weiße Flecken in Südafrika zum Beispiel, wo Radfahren sehr populär ist. Also da gibt es auf der ganzen Weltkarte sicherlich noch Orte, wo Profiradsport Präsenz braucht, wie zum Beispiel vielleicht auch in Japan, wo aktuell auch keiner stattfindet auf höchstem Niveau. Und vielleicht sollte man darüber nachdenken und den europäischen Kalender etwas verschlanken.
Ja, heißt verschlanken, dass man eher an die Klassiker, eher an die kleineren Rundfahrten rangeht. Ich meine, die großen Rundfahrten stehen nicht zur Debatte, da sind wir uns, glaube ich, einig. Aber wie könnte denn sowas aussehen?
Für mich steht nichts zur Debatte, was die dreiwöchigen Landesrundfahrten sind. Also Giro d'Italia, Tour de France und Spanien-Rundfahrt und auch die 5 Radsportmonumente. Das ist wirklich historisch gewachsen. Die sollte man auf jeden Fall beibehalten. Ohne Vergangenheit auch keine Zukunft. Das ist schon eine Grundeinstellung von mir. Die 5 Monumente sind Mailand-San Remo, die Flandern-Rundfahrt, Paris-Roubaix, Lüttich-Bastogne-Lüttich und die Lombardei-Rundfahrt. Aber alles, was nicht genannt ist, da gibt es so viele Rennen. Wir fahren 260 Rennen pro Jahr. Da kommt man sicherlich beim einen oder anderen Rennen, das wo vielleicht nicht so wichtig oder bekannt ist, den Rotstift ansetzen.
Es gibt ja in anderen Sportarten auch ein Rotationsprinzip. Das heißt, man schmeißt ein Tagesrennen oder eine Rundfahrt nicht endgültig raus, sondern in einem Jahr findet das dort statt, in einem Jahr geht man in ein anderes Land und irgendwann kommt man wieder zurück. Das wäre zum Beispiel ein Ansatz, oder?
Wie gesagt, da gibt es verschiedene Ansätze, Modelle oder dass man die kleineren Rennen vielleicht nur mit der Nachwuchsmannschaft bestreitet. Aber so wie es aktuell ist, ist es meiner Meinung nach zu viel. Und nochmal zurück, schwächt unser Produkt.
Die Reichweite der Topstars, was soziale Medien und so weiter angeht, das war ein weiterer Punkt. Was meinst du damit genau?
Ja, wenn ich jetzt so Pogacar, Vingegaard, Evenepoel, Roglic vergleiche mit anderen Sportgrößen, zum Beispiel im Tennis, in der Formel 1, dann hat der Radsport hier nicht die ganz großen Reichweiten. Da sind Tennisspieler besser, da sind Formel 1-Fahrer besser, Fußballer sowieso. Ist vielleicht auch dem geschuldet, dass die gar keine Zeit haben, sich, sag ich mal, von ihrem Privatleben irgendwas zu teilen, weil die einfach 60, 70, 80 Rennen pro Jahr fahren, das gleiche an Anzahl sicherlich nochmal Höhentrainingslager machen an Tagen. Und da ist nicht mehr viel Zeit, um Geschichten zu erzählen von ihrem Privatleben. Und genau das Privatleben interessiert aber wieder den Fan. Und das ist schon, glaube ich, auch ein Punkt, warum das der Radsport auch hier vielleicht umdenken müsste, dass die großen Stars unseres Sports vielleicht ein Stück weit mehr Privatsphäre noch teilen können, damit der Fan auch noch dafür mehr interessiert und dass dadurch vielleicht auch die Reichweiten steigen.
Ein Ansatz war ja die viel zitierte, über die haben wir hier auch gesprochen, über die Serienproduktion von Netflix. Als Hoffnungsträger gestartet, letzte Staffel läuft, aber das war's dann, wird keine neue produziert. Ich habe im Interview klar gelesen, dass dich das enttäuscht.
Ja, das war natürlich schon anstrengend für uns die letzten 3 Jahre, als uns Netflix bei der Tour de France begleitet hat. Also es waren 24/7 quasi Kameras um einen gerichtet. Und zwar nicht nur für die Rennfahrer, sondern auch fürs Management, für mich, fürs Personal. Das ist schon ein massiver Eingriff in die Privatsphäre, wo ich gerade erwähnt habe. Aber genau diese Privatsphäre, die Bilder, die wo man nicht im Fernsehen sieht, das ist ja das, was die Fans interessiert und wo wir auch unseren Sport größer machen können. Aber man muss halt sich auch öffnen für die Privatsphäre. Und da ich persönlich kann ja sagen, ich habe da null Schmerz damit. Viele andere Teams oder Teammitglieder oder Fahrer taten sich da ein Stück weit schwer. Und wahrscheinlich ist das auch ein Grund, warum das Netflix 3 Staffeln den Radsport verlässt.
Okay. Interessante Entwicklung, interessante Positionen von dir. Vielen Dank für die Antworten. So, Ralf, wir schauen nach vorne. Wir schauen auf den Dienstag. 174 Kilometer werden gefahren. Von Amiens geht es nach Rouen. Ein hügeliges Profil. Am Ende geht es dann richtig zur Sache. Auf den letzten 50 Kilometern stehen 5 Bergwertungen an. 3 der 4. und 2 der 3. Kategorie. Besonders knackig der letzte Berg, die Rampe von Saint-Hilaire mit bis zu 16% Steigung. Ja, was erwartest du von morgen im Allgemeinen? Dann sprechen wir auch noch über euch.
Eine sehr, sehr schwere Etappe, auch wenn die ganz großen Berge noch nicht in Sichtweite sind. Aber hier in Nordfrankreich ist hügeliges Terrain, den ganzen Tag auf und ab. Und speziell das Finale hat es in sich. Ich sehe die Etappe ähnlich wie gestern, vielleicht sogar noch ein Stück weit schwieriger oder härter, weil mehr Steigungen aufeinander folgen. Und das heißt, wir müssen auf der Hut sein und müssen Primož und Florian bestmöglich positionieren und beschützen, dass sie dann zum Schluss wahrscheinlich das Rennen unter den Besten ausmachen.
Hoffentlich in voller Mannstärke, wie es genau weitergeht. Ich habe euch gesagt, folgt Red Bull Bora Hansgrohe in den sozialen Medien. Dort gibt es die superschnellen Updates und die detaillierten Updates gibt es nach jeder Etappe hier im Podcast. Und den gibt es nur, weil es dich gibt, Ralf, und weil du uns diese Infos zur Verfügung stellst. Deswegen auch heute, trotz des schweren Tages für euch, vielen herzlichen Dank, dass du uns zur Verfügung stehst und damit beste Grüße aus Rosenheim nach Frankreich.
Sehr gerne und schönen Abend und liebe Grüße zurück nach Rosenheim.
Das war die aktuelle Ausgabe von Inside Red Bull Bora Hansgrohe, dem Podcast von OVB Online zur Tour de France. Ihr findet den Podcast bei allen gängigen Podcatchern und auf den Seiten von OVB Media und von Ippen Media. Danke fürs Zuhören und bis zur nächsten Folge.